Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Morgen ist Feiertag, der Tag der Arbeit. Die SPD hat aber schon heute Grund zu feiern, denn die Überzeugungsarbeit an der Basis, die war erfolgreich. Der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit der Union ist positiv ausgegangen und zwar ziemlich deutlich. 84,6% der SPD-Mitglieder haben Ja gesagt. Ein Wert eigentlich für Höhenflüge, allerdings hat nur gut die Hälfte abgestimmt. Wohl auch ein Zeichen der Kritik. Vor allem an den geplanten Verschärfungen bei der Migration und der Abschaffung des Bürgergeldes. Die Jusos hatten ihre Ablehnung sehr klar gemacht. Über den Tag der Entscheidungsverkündung aus Berlin Dominik Hebestreit und Henning Otte.
Der SPD-Generalsekretär kommt am Vormittag ganz allein, ohne die zwei Parteichefs. Auf der Bühne nur ein einzelnes Pult, kleiner statt großer Bahnhof im Willy-Brandt-Haus. Das deutliche Ja der Mitglieder ist da schon in der Welt. Dabei geht es um nicht weniger als um das Zustandekommen der neuen schwarz-roten Bundesregierung.
Sie sehen heute einen sehr zufriedenen Generalsekretär der SPD. Das Mitgliedervotum ist erfolgreich abgeschlossen worden.
Die SPD-Spitze hatte in den vergangenen Wochen für den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU geworben, der Parteibasis Rede und Antwort gestanden. Die Jusos hatten lautstark dagegen gehalten und blieben letztlich in der Minderheit.
Viele haben auch bestimmt nicht euphorisch zugestimmt, sondern eher, weil sie gesagt haben, naja, was sollen wir denn jetzt machen? Das heißt, die programmatische Neuaufstellung der Partei, die orientiert sich ganz sicher nicht an diesem Koalitionsvertrag.
In Tübingen haben sie heute eine Art Public Viewing gemacht und versuchen jetzt nach vorn zu schauen.
Wir haben auch ganz viele mit Ja gestimmt, die sehr skeptisch sind gegen die. Also es ist schon noch mehr Überzeugungsarbeit gewesen als nur bei den 15%.
Ja. So ehrlich muss man schon sein, es sind schon auch Verhandlungserfolge da.
Ja.
Also
ja.
Ich meine, in der CDU ist ja der Unmut auch riesig gewesen über das Verhandlungsergebnis.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht nun, Aufbruchstimmung zu verbreiten mit einem 100-Tage-Programm.
Es braucht eine volle Konzentration, dass ab dem ersten Tag man für die Bürger da ist. Das heißt, wir brauchen bis zum Sommer 5, 6 Projekte im Wirtschaftsbereich, im sozialen Bereich, aber auch im Migrationsteil, dass die Menschen sehen, es tut sich was, es geht voran.
Fortschritte braucht es noch beim SPD-Personal. Die zweite überraschende Nachricht dieses Tages. Das SPD-Präsidium hat einstimmig grünes Licht gegeben für Lars Klingbeil als Vizekanzler und Finanzminister.
Als designierter Vizekanzler trägt er damit die Verantwortung, Frauen und Männer für das zukünftige Kabinett auszuwählen, dabei natürlich Erfahrung und Kompetenz mit zu berücksichtigen, aber auch dafür zu sorgen, dass neue Gesichter tatsächlich erkennbar sind.
Fehlen für ein künftiges Kabinett Merz noch die weiteren Namen der SPD-Minister. Co-Parteichefin Saskia Esken würde gern mitregieren, ist parteiintern aber umstritten.
Ich finde, dass diese Debatte um Saskia Esken nicht besonders würdig stattfindet. Man kann über Menschen immer streiten, das kenne ich. Was der eine gut findet, der andere nicht so gut. Aber am Ende gewinnt man zusammen und verliert man zusammen. Und eine einzelne Person öffentlich sich vorzunehmen, finde ich nicht besonders schlau. Das sollten wir sein lassen.
Und dann müssen auch noch die Fraktions- und Parteispitze neu besetzt werden. Dazu die Aufarbeitung der Wahlniederlage. Eine echte Herausforderung für Lars Klingbeil und die SPD.
Und wie die SPD mit der Kritik umgeht, darüber habe ich am Abend mit der stellvertretenden Parteivorsitzenden und Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, zugeschaltet aus Saarbrücken gesprochen. Guten Abend, Frau Rehlinger.
Einen schönen guten Abend.
Warum ist Lars Klingbeil eigentlich der neue starke Mann in der SPD, wo er doch als Parteichef das historisch schlechteste Wahlergebnis von rund 16% zu verantworten hat?
Nun, Lars Klingbeil hat jetzt gerade und insbesondere auch noch mal im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gezeigt, dass er in der Lage ist, sowas richtig gut zu führen. Im Verhältnis zu unseren Verhandlungspartnern, aber eben auch nach innen gerichtet, um alle gut mitzunehmen. Und wenn man so will, ist auch die große Zustimmung unseres Mitgliedervotums ein bisschen Ausdruck dessen, Aber natürlich ist es insgesamt auch eine Mannschaftsleistung all derer, die in den letzten Wochen hier miteinander verhandelt haben.
Genau, denn wenn Leute mit großer Verantwortung für das schlechte Abschneiden bei der SPD nicht bestraft werden, sondern eher belohnt, warum wird Klingbeils Co-Vorsitzende Esken dann wie übrig gebliebenes Mobiliar hin und her geschoben und hat noch keinen öffentlich verkündeten neuen Platz?
Nun, es geht gar nicht um die Frage, dass wir jetzt in einer Art Abrechnung für das Wahlergebnis unterwegs sind, sondern es geht vor allem darum, dass die Sozialdemokratie gezeigt hat, dass sie nach in der Tat einem wirklich unbefriedigenden Wahlergebnis absolut handlungsfähig ist und sich der Verantwortung stellt, die wir eben als Volkspartei in Deutschland tragen. Dafür braucht es Beteiligung, dafür braucht es ein Team, aber am Ende des Tages braucht es auch jemand, der dieses Team führt. Wir haben uns breit dafür entschieden, dass jetzt auch die nächsten Schritte unter Beteiligung von vielen, aber an der Spitze eben von Lars Klingbeil vorangetrieben werden sollen. Und so wie das jetzt in den letzten Wochen gut geklappt hat, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das jetzt in den nächsten Tagen gut funktioniert, um zu dem nächsten Schritt zu gelangen, nämlich die Regierungsmannschaft der SPD-Seite aufzustellen.
Aber zu diesem Team gehörte bisher ja auch Saskia Esken, auch in den Koalitionsverhandlungen. Wie viel Unterstützung hat sie denn noch in der SPD und setzen Sie sich dafür ein, dass sie ins neue Kabinett kommt?
Nun, sie ist die aktuelle Parteivorsitzende zusammen mit Lars Klingbeil und natürlich wird sie auch mitreden, wenn es darum geht, jetzt die Mannschaft zusammenzustellen, wie immer sie am Ende auch aussehen mag. Es muss eine Zukunftsmannschaft sein, die in der Lage ist, die Verantwortung wirklich auszufüllen, die insgesamt allen Regierungsmitgliedern übertragen ist und die natürlich auch das Profil der SPD zeigen. Das können ganz viele und Ansprüche und Rechte hat da erstmal niemand, aber es braucht am Ende nachher einen gut abgestimmten Vorschlag und ich bin mir ganz sicher, dass wir den auch haben werden in den nächsten Tagen.
Frau Rehlinger, dann gucken wir noch mal auf die politische Neuorientierung auch Ihrer Partei. Frau Esken steht ja eher für den linken Parteiflügel. Nun ist die Union mit ihrem angekündigten Personal für die neue Koalition, etwa mit Alexander Dobrindt von der CSU als den designierten Innenminister, ja eher nach rechts gerückt. Heißt das nicht, die SPD müsste dann ihr links- oder sozialpolitisches Profil extra schärfen?
Die SPD muss vor allem für gute Politik in Deutschland sorgen. Das ist unser Auftrag und das erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Mein Eindruck ist immer, dass sie sich nicht in erster Linie um die Frage kümmern wollen, ist das rechts oder ist das links, sondern ist es richtig und ist es falsch und hilft es, Deutschland wieder stark zu machen. Und das ist der Auftrag im Übrigen der gesamten neuen Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass es wirtschaftliche Impulse gibt, dass Arbeitsplätze gesichert werden können und dass Vertrauen in die Politik zurückgewonnen werden kann. Und da, glaube ich, braucht man am allerwenigsten irgendwelche Flügelkämpfe, sondern es braucht klare politische Angebote einer Partei, vor allem aber auch einer Regierung, die dann mit einer Stimme spricht. Wenn wir uns angucken, was alles auch in der Ampel nicht gut gelaufen ist, dann war es sicherlich der Umstand, dass man zu vielstimmig gewesen ist in der Ampel. Und erst recht ist es schlecht, wenn man das schon innerhalb einer Partei ist.
Wenn wir da auf das vergangene Wahlergebnis schauen, dann ging es aber auch um die Erkennbarkeit der SPD, die gelitten hatte in einer solchen Koalition. Jetzt muss aber doch gerade der Juniorpartner, also die SPD, erkennbar bleiben. Ein Indiz dafür, wie sehr es in Ihrer Partei gerade grummelt, ist ja auch, dass nur gut die Hälfte der SPD-Mitglieder bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag mitgemacht haben. Wollen Sie diese kritischen Stimmen auch der Jusos einfach ignorieren?
Nein, es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu ignorieren und ganz im Gegenteil, der Umstand, dass wir alle Mitglieder gefragt haben, zeigt ja eben, wie wichtig es uns ist, alle mit einzubinden und die Möglichkeit auch zu geben, sich zu positionieren. Aber am Ende des Tages zeigt vor allem das Ergebnis mit fast 85%, dass die Zustimmung vielleicht doch größer ist, als der ein oder andere auch erwartet hatte. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass noch mehr davon Gebrauch gemacht hätten. Aber am Ende des Tages müssen wir feststellen, rein aus Online-Verfahren, auch aus Zeitgründen über Ostern. Und dann, es stimmt, vielleicht nicht die pure Begeisterung für das, was auf der Wegstrecke vor uns liegen mag, aber immerhin genug Verantwortungsbewusstsein dafür, dass wir gesagt haben, da gibt es keine Alternative dazu. Und da steckt auch sehr, sehr viel SPD in diesem Papier mit drin. Nicht in jedem Satz, zugegebenermaßen. Aber ich glaube, es ist eine gute Regierungsgrundlage und es ist vor allem eine gute Grundlage dafür, dass die SPD in diese Regierung eintritt.
Ja, Stichwort neue Regierung. Die Ampelkoalition hatte immerhin einen programmatischen Namen als sogenannte Fortschrittskoalition. Bei Schwarz-Rot kann man den Eindruck gewinnen, dass ein gemeinsamer politischer Gedanke fehlt und die Verbindung hauptsächlich von der Idee, nicht der AfD das Feld zu überlassen, zusammengehalten wird.
Ich Ich glaube auch, dass es falsch wäre, seine Politik ausschließlich in Abgrenzung zu irgendjemandem zu definieren, sondern es geht darum, das Richtige für Deutschland jetzt zu tun. Aber wir haben eben auch gesehen, allein der Name scheint noch nicht als Garantie dafür zu stehen, dass es am Ende auch gut ausgeht. Und deshalb ist vielleicht auch etwas Nüchternheit am Anfang ganz gut. Es ist sicherlich keine Liebesheirat, aber es geht eben darum, vor allem, dass zwei große Parteien in Deutschland erkannt haben, welche Verantwortung sie jetzt haben. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn man einen Namen suchen will, dann ist es vielleicht Verantwortungsgemeinschaft für das, was auf der Wegstrecke jetzt vor einem liegt, und weniger Pathos, dafür mehr ernsthaftes, hartes Arbeiten, vielleicht auch Ringen um die Sache, aber vor allem das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben und weniger Show, dafür mehr Inhalt und dafür mehr Konkretes.
Vielen Dank, Anke Rehlinger nach Saarbrücken.
Dankeschön.
Die neue Regierung startet in einer Zeit, in der Deutschland auch wirtschaftlich vor großen Herausforderungen steht. Der Lack ist ab, auch bei Volkswagen und Mercedes. Die beiden großen deutschen Autokonzerne melden heute einen dramatischen Gewinneinbruch. Gemessen am Vorjahreszeitraum ist der Nettogewinn im ersten Quartal 2025 bei VW um knappe 41% und bei Mercedes um fast 43% eingebrochen. Die Gründe sind die Konkurrenz aus China, ja, und die E-Auto-Flaute, und das alles noch unabhängig von Trumps Zollpolitik. Wie es nun wirtschaftlich weitergehen soll, Vorhersagen darüber will deshalb im Moment keiner aus den Unternehmen machen. Ja, fragen wir direkt nach bei Anja Kohl aus unserer ARD-Finanzredaktion. Anja, zu den schlechten Unternehmenszahlen kommt ja auch noch die Unsicherheit durch die Zollpolitik von Donald Trump. Wenn sich Unternehmen wie die deutschen Autobauer kaum noch trauen, Prognosen abzugeben, was heißt das dann für ihre Zukunft?
Ja, also fest steht, die Zukunft ist nicht weg. Sie kommt bestimmt, darauf kann man sich verlassen. Nur Prognosen sind halt wegen Trump nicht mehr möglich. VW, Mercedes, andere Firmen, die rotieren deshalb wirklich auf Hochtouren. Die sind jetzt permanent beschäftigt damit. Wie sieht denn die Antwort auf Trump aus? Es gibt Taskforces in diesen Firmen, die eruieren Abwehr- und Anpassungsstrategien auf dieses Zollchaos. Die Lage ist so unsicher. Sagt zum Beispiel VW, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Das ist vor allem die Kontrolle der Kosten, ja auch natürlich Kostensenkungen. Und das sind die guten Lieferbeziehungen mit Zulieferern, die seit langer Zeit hier ja auch ein Netzwerk bilden mit den Autokonzernen. Mercedes denkt offensichtlich schon konkret darüber nach, die Preise für seine Modelle zu erhöhen, wohl wissend, dass dann vielleicht auch die Nachfrage leiden könnte, wenn es teurer wird. Und beide, Mercedes und VW, prüfen auch, ob sie die Produktion in den USA ausweiten, um US-Zölle zu umgehen, und zugleich versuchen sie mit Trump weiterhin zu verhandeln, um die Zölle abzuwenden. Prognosen sind passé. Mercedes aber wagt es zu beziffern, wie schmerzhaft die Zölle den Konzern im schlimmsten Fall treffen könnten. Und Mercedes sagt, bis zur Hälfte des Gewinns der Pkw-Sparte könnte aufgefressen werden. Und das ist eine Hausnummer.
An der Börse wird ja auf die Zukunft von Unternehmen gesetzt, und nach Einschätzungen darüber werden eben Aktien gehandelt. Wie sehr ist die Unsicherheit dabei im Moment spürbar?
Ja, die Unsicherheit ist da. Autoaktien sind stark unter Druck, weil man nicht weiß, was kommt und ob die Zölle in der Form kommen. Jetzt hat Trump eine gewisse Erleichterung in Aussicht gestellt. Er sagt, entweder kommen die Autozölle und oder die Zölle auf Alu und Stahl, das eine oder das andere. Und bei Autoteilen will er auch eine gewisse Minimierung der Zölle machen. Was es genau konkret dann heißt, weiß man nicht. Aber hier die Anleger hoffen halt, dass die globalen Lieferketten, die Weltwirtschaft dafür sorgen wird, dass die ganzen Risiken irgendwo ausgeglichen werden. Aber es gibt eben auch das Rezessionsrisiko, dass die Weltwirtschaft das nicht so schafft, wenn Trump da nicht zur Besinnung kommt. Und das ist hier schon auch ein großes Thema jetzt an der Börse.
Dankeschön für deine Einschätzungen. Danke dir, Anja, nach Frankfurt.
Gerne.
Beim Zwiegespräch zwischen dem US-Präsidenten und dem Präsidenten der Ukraine im Petersdom am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus hatte man wieder Hoffnung, dass sie dem Frieden endlich näher kommen. Die USA hatten angekündigt, dass diese Woche ein Friedensvertrag stehen soll. Auf den warten viele. Und auf das Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA. Das soll nun laut Kiew in naher Zukunft unterzeichnet werden. Derweil gehen die russischen Angriffe einfach weiter. Maria Fjodorova war ganz im Norden der Ukraine, in Semenivka, wo die Menschen vor allem um den Wiederaufbau ihrer Stadt ringen.
Nur ein schmaler Waldstreifen trennt die Stadt Semenewka von der russischen Grenze. Heute bedeutet diese Nähe Gefahr. Normalerweise kommt zuerst der Beschuss und dann, wenn überhaupt, können wir Alarm auslösen. Wir haben keine Zeit, die Menschen zu warnen. Semenewka steht seit März auf der Liste der sogenannten aktiven Kampfzonen, obwohl die Stadt selbst nicht umkämpft ist. Doch die Lage gilt als zu unberechenbar. Für die Gemeinde bedeutet dieser Status auch vorerst keine staatlichen Mittel für den Wiederaufbau. Das Risiko bleibt, dass alles wieder zerstört wird. Wozu also viel Geld investieren? Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz spenden immer wieder Baumaterial. Das nutzen die Menschen, um ihre Häuser notdürftig zu reparieren, so wie die Usovi. Wir haben uns an all die Zerstörung gewöhnt. Früher sind wir bei jedem Luftalarm sofort in den Keller geflüchtet. Heute tun wir nicht einmal das. Bei einem Beschuss auf das Gebiet im Januar wurde die Wohnung der Familie Usow von einer Druckwelle beschädigt. Wie viele andere stellten sie einen Antrag auf Entschädigung. Seit 2023 gibt es dafür in der Ukraine ein digitales Formular. Schaden fotografieren, Antrag hochladen, auf Zahlung warten. Vor Ort prüfen Kommissionen die Angaben, doch es wurde sogar schon begutachtet, wie viel die Reparaturen bei uns kosten würden. Aber dann kam die Nachricht, für uns gibt es vorerst kein Geld. Aber das ist unsere Wohnung, wir wollen nicht weg. Und woanders wartet mit unserer Rente niemand auf uns. So wie Raisa Usova denken immer weniger Menschen. Viele Jüngere ziehen weg. Vor der Invasion vor 3 Jahren lebten in Semenewka rund 8000 Menschen. Wie viele geblieben sind, ist unklar. Heute stehen hier nur 3 Autos, die Menschen sind fort. Was einst das Überleben sicherte, ist heute lebensgefährlich. Felder und Wälder sind vermint, sagt Bürgermeister Sergej Dedenko. Viele Orte wie diese seien ausgebrannt. Wer sein Zuhause verloren hat, erhält vom Staat ein Zertifikat, einen Wohnungsgutschein für einen anderen Ort. Damit wächst das Risiko, dass die Menschen für immer gehen. Sie sehen hier keine Zukunft mehr. Um Regionen wie diese wieder lebenswert zu machen, müsste viel geschehen. Doch wer soll das bezahlen und wer könnte es? In Semenewka entstehen derzeit nur kleine Schutzräume aus Beton, überall in der Stadt, falls Raketen ohne Vorwarnung einschlagen. Alles andere muss warten, bis der Krieg endet.
Wirken die öffentlichen Auftritte vor allem junger Neonazis schon extrem martialisch? Entdeckt man in sozialen Netzwerken, dass es noch ein ganz anderes Potenzial an Hass, Gewalt und Umsturzfantasien gibt? Und das sind nicht etwa nur verwirrte Gedanken einer Handvoll komplett durchgeknallter Leute. Das zeigten kürzlich Recherchen des Berliner Centers für Monitoring, Analyse und Strategie. Das hatte Chatgruppen beim Messenger-Dienst Telegram durchforstet, in Anlehnung an den Namen auch als Terrorgram bezeichnet. In dieser weltweit vernetzten Szene sind auch hunderte deutscher Nutzer aktiv, wie Cosima Gill berichtet.
Waffenbau und Sprengstoffanleitungen. Ein Handbuch zur Giftherstellung. Rechtsextreme und verfassungsfeindliche Symbole. Das wird in speziellen Telegram-Gruppen geteilt. Auch deutsche Mitglieder sind darunter. Sie verherrlichen den Nationalsozialismus, sprechen von Tag X, einem Tag, an dem die demokratische Ordnung kollabieren soll. Sie drohen Juden oder Schwarzen mit Gewalt. Dafür steht Terrorgram.
Terrorgram oder das Terrorgram-Kollektiv ist wirklich ein Netzwerk verschiedener Accounts und Chatgruppen auf Telegram. Deswegen dieses Wortspiel Terrorgram-Telegram, das aus dem gewaltorientierten rechtsextremistischen Bereich kommt.
Wie real die Gefahr auch in Deutschland ist, dazu forscht Rechtsextremismus-Experte Miro Dittrich mit seinen Kollegen. Sie haben sich die Nutzer aus Deutschland genau angeschaut.
Erschreckend ist, dass in diesen Kanälen sehr, sehr junge Menschen teilweise aktiv sind. Also wir reden hier von 12-, 13-Jährigen, die bereits am Ende einer Radikalisierung sind, die sich Sprengstoffmaterial bestellen, die vorhaben, für eine rechtsextreme Ideologie Massenmord zu begehen.
Gemeinsam mit seinen Kollegen hat Dittrich über 650 deutsche Nutzer im Terrorgram-Netzwerk ermittelt. Viele Terrorgram-Nutzer verehren rechtsextreme Attentäter wie den norwegischen Massenmörder Anders Breivik. Auch der Verfassungsschutz ermittelt.
Es ist eine sehr schwierige und herausfordernde Aufgabe, aufgrund der Schnelligkeit der Szene, der Anonymität der Plattformen und dem hohen Maß der Radikalisierung.
Doch immer wieder gelingt es auch den deutschen Behörden, Fälle frühzeitig aufzudecken. Der Spiegel recherchierte zu der Gruppe Sächsische Separatisten. Auch sie sollen zur militanten rechtsextremen Szene zählen. Auch Attentate weltweit werden mit dem Terrorgram-Netzwerk in Verbindung gebracht. 2022 wurden in der Slowakei 2 Menschen vor einer Bar erschossen. Der Täter war 19 und schreibt in einem Manifest, dass ihn das Netzwerk beeinflusst habe.
Das einzige Ziel dieser Gruppen ist es, neue Terroranschläge zu motivieren und auszulösen. Wir sehen weltweit, dass die Szene keinen Abbruch hat. Es finden weiter diese Terroranschläge statt.
Auch für Deutschland sieht Dittrich diese Gefahr. Auf Anfrage schreibt uns Telegram, Terrorgram-Gruppen seien längst gelöscht. Allein im Jahr 2025 seien bereits mehr als 81.000 Gruppen, die mit Terror in Verbindung stehen, entfernt worden. Doch der Verfassungsschutz sagt, Telegram reagiere nicht schnell und ausreichend genug.
Sie müssen, ich formuliere es mal so, auch knallhart sanktionieren und entsprechende Plattformen abschalten, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
Der harte Kern des Terrorgram-Netzwerks, das sogenannte Terrorgram Collective, wurde in den USA, Australien und Großbritannien als Terrororganisation eingestuft. In der EU allerdings noch nicht.
Schauen wir nach Südostasien. Heute vor genau 50 Jahren endete der Krieg zwischen Nord- und Südvietnam, der 1955 begann. Der kommunistische Norden wird damals von der Sowjetunion und China unterstützt und die Militärdiktatur im Süden von den USA. Im August 1964 greifen die USA erstmals militärisch in diesen Konflikt ein und bombardieren Nordvietnam. Sie setzen in den folgenden Jahren auch chemische Waffen ein, wie das Entlaubungsmittel Agent Orange. Im März 1968 wird das Massaker an hunderten Dorfbewohnern in My Lai bekannt. Amerikanische Soldaten vergewaltigen und töten Frauen, aber auch Kinder. US-Präsident Johnson lässt unter dem Druck der weltweiten Öffentlichkeit die Bombenangriffe nördlich des 20. Breitengrades einstellen. Im Januar 1973 unterzeichnen Nord- und Südvietnam ein Waffenstillstandsabkommen. Frieden gibt es allerdings erst am 30. April 1975, als Südvietnam kapituliert. Am heutigen Jahrestag feiert das geeinte Vietnam diesen Sieg besonders groß. Florian Barth.
Er hat sich seine feierliche Uniform angezogen. Vor genau 50 Jahren ist Tran Van Ban hier noch selbst als Soldat einmarschiert, nach Ho Chi Minh Stadt, das damals noch Saigon hieß. Das Ende des Vietnamkrieges empfand er als Erlösung. Für ihn ist der heutige Tag aber nicht nur ein Grund zum Feiern. Auf der einen Seite freue ich mich. Wir sind alle sehr stolz. Trotzdem fällt es mir schwer, hier zu stehen. Ich vermisse meine Kameraden. So viele sind gefallen und liegen bis heute irgendwo da draußen im Staub. Noch spektakulärer und größer als üblich feiert Vietnam heute den Jahrestag. Kampfjets fliegen Formationen am Himmel, unten zieht eine Militärparade durch die Stadt. Am Straßenrand hunderttausende Besucher. Der kommunistisch regierte Einparteienstaat präsentiert sich stolz. Vietnam hat viele Schwierigkeiten überwunden, um Triumphe von historischer Bedeutung zu erringen. Wir haben heute Macht und genießen internationales Ansehen. Diese Bilder gehen um die Welt. Nordvietnamesische Panzer durchbrechen den Zaun zum Präsidentenpalast. Saigon, die Hauptstadt Südvietnams, ist endgültig gefallen. Vorangegangen war ein fast 20 Jahre langer Krieg. Die USA hatten den Süden des Landes im Kampf gegen den Norden unterstützt und scheiterten am Ende. Mit den zermürbenden Guerillataktiken der Kämpfer des kommunistischen Nordens waren die US-Truppen überfordert. Trotz besserer militärischer Ausrüstung, heftiger Napalmbombardements und dem Einsatz des hochgiftigen Entlaubungsmittels Agent Orange. Unter den Folgen leidet die Bevölkerung noch heute. Viele Kinder der folgenden Generationen kommen mit teils schweren Behinderungen zur Welt. Chuck Searcy hat damals für Amerika gekämpft. Heute bemüht er sich um Versöhnung mit dem ehemaligen Kriegsgegner. Er hilft bei der Entschärfung nicht explodierter Bomben. Schon während des Krieges war er von dessen Sinnlosigkeit überzeugt. Alle Informationen, die wir während des Krieges gesammelt hatten, haben mir und meinen Kameraden gezeigt, Wir werden diesen Krieg niemals gewinnen. Das war unmöglich. Heute ist Vietnam wirtschaftlich auf Erfolgskurs. Das Land ist eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften Südostasiens, gilt als attraktiver Produktionsstandort für ausländische Unternehmen. Das Verhältnis zu den USA ist ein enges. Von Feindseligkeit zu einer engen Partnerschaft. Klar gibt es immer noch Streit, zum Beispiel über die Zollentscheidungen von Präsident Trump. Aber beide Länder werden eine Lösung finden. Ich glaube, Vietnam ist in einer sehr guten Beziehung zu den USA, 50 Jahre nach dem Krieg. Bei Tran Van Ban hat die Zeit nicht alle seelischen Wunden geheilt. Für die jungen Generationen in Vietnam wünscht er sich, dass sie in Zukunft diese Jahrestage unbeschwerter feiern können.
Und wir sind bei den Kurznachrichten des Tages und die hat Susanne.
In Hannover ist der Evangelische Kirchentag eröffnet worden. Er steht unter dem Leitwort mutig, stark, beherzt. Zehntausende Besucher versammelten sich in der Innenstadt zu den Eröffnungsgottesdiensten. Bundespräsident Steinmeier rief zu gesellschaftlichem Engagement und zum Dialog auf. Bis Sonntag sind auf dem Kirchentag Veranstaltungen zu Glaubensfragen und Themen wie Frieden oder Klimaschutz geplant. Bei der elektronischen Patientenakte gibt es auch nach der bundesweiten Einführung noch Sicherheitsmängel. Der Chaos Computer Club bestätigte entsprechende Informationen des Spiegel. Demnach ist es möglich, auf eine konkrete Patientenakte zuzugreifen. Der Club hatte schon Ende letzten Jahres eine Schwachstelle aufgedeckt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte vor der Einführung betont, das Problem sei gelöst. Ein Fußballfan, der im vergangenen Jahr beim EM-Achtelfinale in die Dachkonstruktion des Dortmunder Westfalenstadions geklettert war, soll den dadurch ausgelösten Polizeieinsatz bezahlen. Er sagt, er wollte von dort oben fotografieren. Doch das soll ihn nun rund 12.000 Euro kosten, inklusive Hubschraubereinsatz. Sein Anwalt argumentiert dagegen, der junge Mann habe auf eine Sicherheitslücke aufmerksam gemacht.
Erstaunt schauen Spieler und Schiedsrichter nach oben. Auf dem Rasen läuft ein EM-Achtelfinale. Oben in den Streben des Dachs eine waghalsige Kletteraktion, die einen riesigen Polizeieinsatz nach sich zieht.
Mehr als 100 Kräfte der Polizei waren darum bemüht, diesen Menschen sicher vom Stadion zu bekommen, auch um ihn sicher herunterzubringen und eine Gefahr auszuschließen.
Eine Argumentation, die sein Anwalt nicht nachvollziehen kann. Die Polizeikräfte seien ohnehin vor Ort gewesen. Zudem habe sein Klient dabei geholfen, zukünftige Terroranschläge zu verhindern.
Man muss in Zeiten, die halt von Attentaten auch geprägt sind, solche Sicherheitslücken aufdecken. Das hat der junge Mann getan und soll er tatsächlich dafür bestraft werden.
Laut eines Berichts der Polizei NRW hat sich die Sicherheitslage allgemein in und um deutsche Stadien im vergangenen Jahr verschlechtert. Es gibt inzwischen mehr Strafverfahren und mehr Verletzte. Bleibt die Frage, wie sicher sind Deutschlands Stadien?
Sie sind sicher, aber 100% gibt es nicht. Es kann immer eine kleine Lücke geben und der hat die Lücke ausgenutzt, indem er vorher da war und sich eingeschlichen hat.
Der Mann, der diese Lücken im vergangenen Sommer ausnutzte, hat nun die Möglichkeit, die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht anzufechten.
Der Prozess gegen Ex-DFB-Chef Zwanziger wegen Steuerhinterziehung ist eingestellt worden. Die Anklage wurde fallen gelassen und Zwanziger zahlt 10.000 Euro an eine wohltätige Einrichtung. Der Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung stand im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland. Unabhängig davon geht aber der Prozess gegen den DFB wegen einer Millionenzahlung an die FIFA weiter. Im Park von Schloss Linderhof bei Ettal ist nach 9 Jahren Sanierung die Venusgrotte wiedereröffnet worden. Der bayerische König Ludwig II. Hatte die künstliche Tropfsteinhöhle 1876 bauen lassen, inspiriert von der Wagner-Oper Tannhäuser. Die Sanierung kostete knapp 60 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie geplant.
Kommen wir jetzt noch zu einer besonderen Sorte von Mitmenschen, von der wir vermutlich alle mindestens einen kennen, den Dauerbelehrer, der einem immer zeigt, wo es lang geht, mit ausgeprägtem Sinn für Recht und Gerechtigkeit, immer bereit für eine rigorose Form des Selbstdurchgreifens, so wie Mucks, die Hauptfigur eines erfolgreichen Films aus dem Jahr 2004. Der jagt mit drohenden Gesten Schwarzfahrer oder Schwimmbadpinkler. Ein Typ, der einem unendlich auf die Nerven geht und doch gleichzeitig auch ein bisschen Robin Hood ist. Wer diese Rolle noch ausbaut, erlebt man jetzt im neuen Film Mucksmäuschen still hoch X. Markus Rehr hat ihn sich angeschaut.
Mucks ist zurück und diesmal hat er Großes vor.
Auf die Revolution!
Es lebe der Mucksismus!
Auf unseren Mucksismus!
Der selbsternannte Weltverbesserer Mucks kämpft für eine gerechtere Gesellschaft, für eine fairere Verteilung von Wohlstand und Macht. Für den Mucksismus eben auch im Kleinen.
Jeder, der keinen Sitzplatz gefunden hat, kann mir jetzt folgen. Es gibt genug Platz für alle in der ersten Klasse. So.
Mucks ist dabei selbstgerecht bis selbstherrlich, schreckt auch vor Gewalt nicht zurück und droht sogar mit der Waffe.
Der Zug ist überfüllt, machen Sie die Tür auf! Was haben Sie nicht verstanden?
Ein Psychopath eigentlich, erzählt Jan-Henrik Stahlberg, der den abgedrehten Idealisten Mucks spielt und der ihn auch erfunden hat. Sein Film Mucksmäuschen still hoch X verarbeitet die Spaltung der Gesellschaft, die Stahlberg seit Jahren wahrnimmt.
Die Gesellschaft zerbricht an der Ungleichheit. Deutschland ist eines der ungleichsten Länder in Europa. Wir haben über 2 Millionen Millionäre, wir haben über 2 Millionen Menschen, die an der Tafel essen. Das hat es vor 20 Jahren nicht gegeben.
Vor gut 20 Jahren erschien Mucks zum ersten Mal auf der Leinwand. Er hatte sich selbst zum Hüter von Ordnung und Moral erklärt, der mit Schwarzfahrern, Graffiti-Sprayern oder Rasern kurzen Prozess machte.
So, schrauben Sie das Lenkrad ab, los.
Wissen Sie, wie viele Menschen hier in Brandenburg zu Tode kommen, ja? Verkehrsunfälle?
Tausende, hey, Tausende! Weil so ein Arschloch wie du so schnell fährt!
Ein Low-Budget-Film, der wie eine Doku daherkam, aber tatsächlich frei erfunden war. Diesem Prinzip bleibt der neue Film treu. Nach einem Autounfall und 20 Jahren im Wachkoma ist Mucks zurück.
So, guten Abend, meine Damen und Herren.
Die Welt kommt ihm noch ungerechter vor. Schuld daran, so scheint ihm, der Neoliberalismus, die Wohlhabenden und Mächtigen. Und darum sagt er ihnen den Kampf an und sei es nur beim Abendessen.
Nehmen Sie Ihre Löffel, es gibt Erbsensuppe draußen.
Sterneküche für die Armen und Erbsensuppe für die Reichen. Mucks stellt die Verhältnisse auf den Kopf.
Und? Das schmeckt gut, wa?
Also ich glaube, wenn man ein Anliegen hat, als Filmemacher zu sagen, wir möchten einer Gesellschaft den Spiegel vorhalten, dann kann das sehr schnell moralinsauer werden. Und deswegen glaube ich, ist das Beste, was man machen kann, das einen Psychopathen machen zu lassen, denn dadurch wird es urkomisch.
Eine Antwort auf die Verteilungsfrage kann und will Mucksmäuschen still hoch X nicht liefern. Aber einen Denkanstoß, einen satirischen Denkanstoß, das schon.
Tja, Mucksmäuschen still hoch X ist ab morgen im Kino zu sehen. Und dann kommen wir mal zur Verteilung von Licht und Schatten. Morgen ist ja Feiertag. Sven, können denn diejenigen, die frei haben, auch das Wetter feiern?
Jetzt habe ich dreimal nacheinander genickt, weil alles richtig war. Klar, das war eine Frage, aber ja, ist die Antwort. Man kann draußen rumlaufen. Eincremen nicht vergessen, die Sonne ist kräftig und man war ja in den letzten Tagen wahrscheinlich eher nur zeitweilig mal draußen. Und morgen am Feiertag gelingt das dann länger. Und wenn man früher aufsteht, kann man manchmal auch sowas beobachten. Hier Dagmar Jaschen in der Nähe von Bestensee unterwegs. Heute Morgen früh aufgestanden, hat fotografiert, die Sonne noch nicht aufgegangen. Dann gab es so eine Lichtsäule. Julia hat ja gerade schon moderiert, Licht und Schatten. Und dann ist auch gleich eine Lichtsäule da, hat zu tun. Und zwar mit den Eiskristallen der hohen Schleierwolken. Und wenn das rotierende Säulen sind, dann kann sowas dabei rauskommen. Jetzt aber zum Wetter. Wir gucken mal auf den 15-Tage-Trend. Das Erste, was man sieht, wir gehen in den Südwesten, wir gehen nach Stuttgart, ist, dass die Temperaturen kräftig steigen, nahe 30 Grad. Das gibt richtige Hitze, also Sommer im Frühling morgen. Und dann gehen die Temperaturen aber hier drastisch runter. Also gerade zum Sonntag wird es deutlich kälter, dann anschließend nur noch 15, 16 Grad. Und jetzt gehen wir mal in den Nordosten, gehen nach Magdeburg, nehmen die Unsicherheiten mal raus, damit man die Übersicht behält. Und jetzt legen wir hier den Trend von Magdeburg rein. Und was Sie sehen, es wird ähnlich warm am Freitag noch und auch morgen. Und dann gehen die Temperaturen von Norden kommend aber früher zurück, sodass da der Sonnabend dann schon deutlich kühler ist. Am Ende trifft sich alles bei 15. Und in der kommenden Nacht gibt es lockere Wolken im Norden, örtlich Nebelfelder. Das Ganze ähnlich wie heute, lockert sich dann schnell auf. Also da, wo der Nebel ist, gibt es dann später kleine Quellwolken. Und wie Sie hier an dem Film sehen, viel Sonnenschein. Frühtemperaturen Schleswig-Holstein und auch Hochtäler 3 bis 5 Grad, sonst 7 bis 12 oder 13. Morgen der Nachmittag warm, Helgoland 18 Grad. Da kann man in der Frische der Nordsee Umluft bleiben, sonst 25 bis 30 am Niederrhein. Und die 30 gibt es im Süden am Freitag nochmal von Norden Schauer und Gewitter, die am Samstag weiter in den Süden vorankommen. Und dann geht es eben zurück mit den Temperaturen, Julia.
Dankeschön, Sven. Ja, das waren sie schon, unsere Tagesthemen für heute. Hier geht es weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Unter anderem dabei der ehemalige SPD-Vizekanzler Franz Müntefering.
Ja, und wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Jesse Wellmer an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen schon mal einen schönen 1. Mai. Tschüss und bis bald.
Tschüss.